Ich freue mich sehr, dass sie da ist, die neue Programmdirektorin der Erfurter Herbstlese, Monika Rettig. Schönen guten Tag, Frau Rettig.
Ja, guten Morgen, Herr Rose. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Wir setzen ja im Grunde eine Tradition fort. Mhm. Wir haben die Herbstlese, der Erfurter Herbstlese immer wieder präsentiert und natürlich mit Michael John immer wieder gesprochen, der jetzt tragisch von uns gegangen ist. Sie treten ja ein hartes Erbe an. Hat das noch so nachgewirkt? Sie sind jetzt 2 Monate sozusagen in Amt und Würden im Job. Ist ein hartes Erbe, oder?
Hartes Erbe würde ich nicht sagen. Es ist ein großes Erbe, was bei mir einfach mit 2 Dingen oder 2 Gefühlen verbunden ist. Das ist zum einen Respekt für die Arbeit von Michael John, die wirklich großartig war, was er da aufgebaut hat. Natürlich zusammen mit dem Verein, aber letztlich war doch er es, der das Ganze geprägt hat und der Herbstlese und dann auch dem Frühjahrsfestival ein Gesicht gegeben hat. Also das ist zum einen Respekt für diese Arbeit, für diese Leistung und zum anderen finde ich einfach Verantwortung, das auch in seinem Sinne, wenn ich das so sagen darf, weiterzuführen. Und da muss man natürlich einen eigenen Stil finden, das ist klar, ich bin nicht Michael John und kann es auch nicht sein. Und das ist die Aufgabe und die Herausforderung. Aber wie gesagt, Respekt und Verantwortung sind eigentlich die beiden Gefühle, die mich da jetzt begleiten.
Sie haben ihn gekannt durch den Aufbauverlag. Sie waren ja jahrelang im Aufbauverlag und hatten dadurch auch Kontakt mit ihm?
Genau, ich hatte regelmäßig Kontakt mit ihm. Also ich habe 16 Jahre im Aufbauverlag gearbeitet, eine recht lange Zeit, war dort zuständig für Autorenlesungen und Veranstaltungen, also kenne dieses Metier auch der Veranstaltungen, der Kulturveranstaltungen, der Lesungen und war regelmäßig im Austausch mit Michael John. Einmal bei den Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt, da haben wir uns in der Regel gesehen und dann auch das Jahr über, dass man halt immer telefoniert und gemailt hat und ich ihm erzählt habe, welche tollen Bücher und Autoren im Aufbauverlag erscheinen und er sich das angeschaut hat und man halt überlegt hat, was passt nach Erfurt, was könnte funktionieren. Und es waren ja sehr regelmäßig Aufbauautoren hier mit dabei. Da war Aufbau ganz gut vertreten.
Sie strahlen eine ähnliche Entspanntheit aus wie Michael John. Das braucht man wahrscheinlich in dieser Aufgabe, wo es ja doch sehr hektisch im Buchgeschäft zugeht, oder?
Es ist relativ hektisch, ja, und ja, es passiert jeden Tag was Neues. Es gibt immer wieder kleine Katastrophen, also gerade wenn man eben solche Lesungen organisiert, ja, dann ist mal ein Autor krank oder er verspätet sich. Also es sind so die kleinen Dinge, die einen immer auf Trab halten. Was Sie jetzt vielleicht ansprechen, ist so die Schnelllebigkeit des Buchgeschäftes generell. Das ist natürlich schon auch ein Problem, dass so, wie das so im Jargon heißt, die Drehgeschwindigkeit der Titel immer schneller werden und die Verweildauer eines Buches in der Buchhandlung halt immer kürzer. Also wenn sich ein Buch halt nach, weiß ich nicht, 3-4 Monaten nicht verkauft hat, dann hat es dieser Titel schwer im Buchhandel zu bleiben. Ja, es wird einfach sehr viel schneller remittiert als früher.
Bleiben wir mal bei der Verlagsarbeit, denn die ist ja hart umkämpft. Die Spitzentitel und die kommen ja fast gar nicht ohne kleine Filmchen, ohne Trailer aus. Das sind ja riesen Werbebudgets in der Pipeline. Haben da kleine Verlage grundsätzlich schwer, sich durchzusetzen?
Na, haben es schon, ja. Also vor allem eben die konzernunabhängigen Verlage. Das ist natürlich dann von den Budgets her gar nicht zu vergleichen. Insofern, bei Aufbau hieß das immer Guerilla-Marketing, muss man sich dann überlegen. Also wie erreicht man Menschen, ohne dass man eben diese Riesenbudgets hat? Da spielen natürlich halt die ganzen neuen sozialen Medien eine wichtige Rolle. Damit kann man viel tun, ohne jetzt, also über Facebook oder Twitter oder was auch immer, ohne wirklich dann die großen Summen in die Hand nehmen zu müssen. Da ist einfach auch sehr viel Kreativität und Originalität gefragt.
Von meiner Wahrnehmung ist das schon, wie lange ist das schon so, dass es richtige Trailer, kleine Filmchen, Riesenbudgets für eine Buchwerbung ausgegeben wird?
Ah, könnte ich jetzt gar nicht so sagen, vielleicht seit 5, 6 Jahren so, ne? Ist das eine Entwicklung, ja.
Ist das dann nicht eigentlich schwierig, weil dann die Verlage oder die Marketingleute entscheiden, welches Buch Erfolg hat? Weil wenn ich einen großen Hype habe, wenn ich einen Trailer habe, der im Fernsehen läuft, dann sage ich, ja, das Buch ist angesagt, das ist doch dann nicht wirklich eine echte Konkurrenz, oder?
Eine echte Konkurrenz jetzt zu was?
Naja, untereinander der Autoren.
Ja. Naja, das ist immer, wenn Sie so wollen, eine kleine Ungerechtigkeit halt, welcher Titel wird Spitzentitel in einem Programm. Aber ich glaube, alle Verlage versuchen da natürlich letztlich alle ihre Titel durchzubringen, salopp gesagt. Aber das hat natürlich immer eine gewisse Hierarchie innerhalb der Titel, innerhalb des Programms. Ich glaube, das lässt sich auch nicht wirklich vermeiden. Ja. Und es gibt ja auch immer wieder die Glücksfälle, dass einfach Titel für die erst erstmal gar keine Werbung gemacht wird, weil man kein wirkliches Budget dafür hatte, sich durchsetzen. Mhm. Einfach also durch Mundpropaganda, weil sie Lieblingsbuch der Buchhändler werden und dann einfach empfohlen werden. Das ist ja auch immer noch eine wichtige Funktion des Buchhandels, des stationären Buchhandels, dass man empfiehlt, dadurch auch wieder Kunden bindet und dann schaffen das auch plötzlich mal Titel, von denen man das gar nicht erwartet hat. Und das ist dann natürlich schön.
Das kalte, böse E-Book, setzt sich das durch? Glauben Sie das?
Das wird sich immer mehr durchsetzen. Es wird aber letztlich in der Belletristik nicht dieses gedruckte Buch, was man dann einfach in der Hand hat, was man spüren kann, wo man ein haptisches Erlebnis hat, das wird es nicht ersetzen. Das ist natürlich was anderes im Bereich der Fachbücher. Da wird sich das E-Book, denke ich, durchsetzen, aber nicht in der schönen geistigen Literatur, das glaube ich nicht.
Sie waren 16 Jahre im Aufbauverlag, der hat nun Riesenprobleme gehabt. Geht es dem wieder besser? Hat er sich stabilisiert?
Ja, Aufbau geht es wieder gut, nach wirklich großen Problemen mit kurzzeitiger Insolvenz und so weiter. Und Aufbau hatte dann das Glück, dass eben sich ein neuer Eigentümer gefunden hat, Matthias Koch, auch wieder ein Privatmann, der eben sein Geld, sein Vermögen in Kultur investiert. Und das war ein wirklicher Glücksfall für Aufbau. Und insofern hat sich Aufbau da wieder berappelt und konsolidiert und ist da auf einem sehr guten Wege. Ja.
Sie haben den Verlag verlassen, Sie haben Berlin verlassen, Sie sind jetzt in die Provinz gegangen, ins huschelige, kuschelige Erfurt. Seit 2 Monaten sind Sie hier. Mhm. Haben Sie schon einen Eindruck von der Stadt?
Ein bisschen, also erstmal dominiert natürlich die Arbeit, wenn man irgendwo neu anfängt, dann ist man die meiste Zeit im Büro. Aber ich habe jetzt schon doch einige Leute in Erfurt kennengelernt, also angefangen natürlich bei den Sponsoren der Herbstlese. Da war ich mit Dirk Löhr, mit dem Vereinsvorsitzenden der Erfurter Herbstlese, viel unterwegs. Ich war in der Bibliothek, bei den politischen Stiftungen, so, also habe jetzt wirklich von Menschen hier in Erfurt schon einige kennengelernt, einige Medien jetzt auch, ja. Die Stadt ist toll. Ich bin jetzt sowieso nicht so ein Mensch, der sagt, man kann nur in den ganz, ganz großen Städten leben. Also ich fand Berlin manchmal auch ein bisschen zu groß, zu laut, zu viele Menschen. Insofern ist das für mich jetzt kein Kulturschock nach Erfurt.
Eine kleine Löwenverbindung gibt's ja, weil Sie sind ja Hessin, sind in Hessen geboren. Wie lange haben Sie da gelebt?
Na, ich bin in Hessen geboren und habe zuerst in Heidelberg studiert, also Baden-Württemberg dann, und dann aber in Frankfurt am Main studiert und habe immer noch Kontakte nach Frankfurt, weil mein Freund lebt in Frankfurt. Insofern sind wir ein bisschen am Pendeln zwischen Erfurt und Frankfurt. Aber er kommt jetzt die meiste Zeit nach Erfurt, weil er will natürlich auch Erfurt entdecken. Aber Hessen-Thüringen ist nah und die Strecke Berlin Frankfurt war natürlich deutlich länger als Erfurt-Frankfurt.
Also haben Sie beziehungsmäßig verbessert auf jeden Fall. Wo ist denn Ihr Dialekt geblieben? Also weder berlinerisch noch hessisch noch, also das ist ja...
Na, der Dialekt war eigentlich odenwälderisch. Ich weiß nicht, ob Sie den Odenwald kennen.
Was heißt denn odenwälderisch?
Odenwälderisch ist der Dialekt, den man im Odenwald spricht. Okay. Und das ist eine Region in Südhessen. Nein, das war für mich, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung, einfach Hochdeutsch zu lernen. Ich bin wirklich im Dialekt aufgewachsen. Ich komme vom Land, von einem Dorf. Und die Entdeckung der, wie man so sagt, der Hochsprache und einfach der Bücher, der Literatur, das war für mich eine große Befreiung und eine tolle Entdeckung durch die Schule vermittelt. Ja.
Fallen Sie manchmal in den Dialekt zurück, wenn Sie in der Region sind? Könnten Sie das noch oder haben Sie das völlig abgelegt?
Ich merke schon, dass es mir mittlerweile schwerfällt, wirklich den Dialekt rein zu sprechen. Ja, es kommt sehr viel Hochdeutsch mit rein. Ich verstehe ihn natürlich nach wie vor, wenn ich meine Eltern besuche, meine Geschwister, aber ich spreche ihn nicht mehr wirklich. Ja, das verlernt man komischerweise. Ja.
Sie haben jetzt Ihren Lebensmittelpunkt nach Erfurt verlegt, pendeln also nicht gut, mal ab und zu nach Frankfurt, aber wenn Ihr Freund hierher kommt, das ist ja auch schön. Sie wollen also in Erfurt leben und bleiben.
Genau, ja, das ist schon das Ziel, ja, und lässt sich auch erstmal gut an und ich fühle mich wohl, ja.
Das neue Programm der Herbstlese, da kann man noch nicht allzu viel sagen, aber wir können sozusagen was zur Frühlingslese sagen. 2012, die läuft ja auf Hochtouren. Jetzt haben Sie Ihre ersten Erfahrungen gemacht. Wie waren die denn?
Die waren sehr gut. Also es waren natürlich auch, wenn ich so sagen darf, dankbare erste Veranstaltungen. Wir hatten diese große Veranstaltung im Theater mit Iris Berben und Thomas Thieme. Die war ausverkauft. Das war nicht anders zu erwarten. Die haben ganz wunderbar gelesen, nämlich Texte von Frank Quilitsch, der ja hier für die Thüringische Landeszeitung arbeitet. Und diese Texte waren auch erst eine Kolumne in dieser Zeitung und sind dann auch in Buchform erschienen und schließlich dann auch als Hörbuch eingelesen von Iris Berben und Thomas Thieme. Und so kam das zustande, dass die beiden Schauspieler dann eben auch bereit waren, öffentliche Lesungen zu machen. Also das war ein ganz wunderbarer Auftakt. Dann war Axel Hacke da. Das ist natürlich auch ein Garant, ja, für ein volles Haus. Und letzte Woche hatten wir dann Sarah Kuttner im Kaisersaal.
Lief das gut?
Das lief sehr gut. Da waren ganz, ganz viele junge Menschen da, waren über 400 Leute, also wirklich ein großer Erfolg. Und sie hatte eine sehr gute Performance geboten mit Hund.
Ach,
mit Spencer.
Auf dem Bild, das, ich dachte, das war irgendwie ja, reinmontiert. Die hat wirklich ihren
Nein, Spencer war die ganze Zeit mit auf der Bühne.
Ist ein Beagle oder was ist das?
Bitte?
Das ist ein Beagle oder was habe ich jetzt gar nicht?
Ah, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe keine Haustiere und bin nicht firm in Hunderassen. Keine Ahnung, also es war ein kleiner Hund, aber er hat sich gut geschlagen und hatte also seinen festen Part auf der Bühne. Den hat er auch gut gespielt. Und er war die ganze Zeit dabei und die beiden haben das gut gemacht, sehr zur Freude des Publikums.
Ja, das sind ja nun die Selbstläufer, wo dann die Karten schon online ganz schnell weg sind, wo man gar keine Werbung mehr machen braucht. Aber sie leisten sich auch noch die kleinen feinen Sachen, die nicht so bekannt sind, sind da in der Frühlingslese 2012 auch so ein paar kleine Geheimtipps dabei?
Auf jeden Fall, das wollen wir ja sowohl im Frühjahr als auch im Herbst weiter fortführen. Das hatte ja auch Michael John so gehalten. Wir verstehen uns ja schon als Literaturfestival, ja, wo eben dann auch so die literarischen Bonbons mit dabei sein sollen und wo es dann ganz normal ist, dass man da jetzt nicht die großen Säle mit 300, 400 oder 500 Leuten hat. Wir haben am nächsten Sonntag, also jetzt am 18. März, Andrei Kurkov zu Gast, der Autor aus Kiew. Viele werden ihn kennen, er hat ja schon ein recht umfängliches Werk vorgelegt. Und es ist jetzt im Diogenes Verlag eben sein neuer Roman erschienen, Der Gärtner von Otschakow. Er ist auf Lesereise, er wird dann, glaube ich, ab Donnerstag, Freitag in Leipzig auf der Messe sein. Und wir waren sehr froh, dass er dann in seinem vollen Terminkalender auch noch Zeit hatte, am Sonntagabend nach Erfurt zu kommen. Er wird in der Musikschule in der Turniergasse 18 lesen. Und ja, das ist so ein sehr feines Stück absurd-fantastischer Literatur von Kurkow, für die er ja bekannt ist. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist einer der Tipps, die ich gerne geben möchte. Und da gibt es auch noch Karten. Es gibt auch noch Karten für eine Veranstaltung im Theater am 20. März. Das ist ein Abend, wo ich mich persönlich auch sehr darauf freue, denn es ist eine Hommage an Else Lasker-Schüler, eine Autorin, die ja nicht mehr unbedingt so im breiten Bewusstsein ist, die aber ein ganz tolles Oeuvre vorgelegt hat mit Lyrik, mit Prosatexten. Und Nina Hoger, die Schauspielerin, hat Else Lasker-Schüler für sich entdeckt und hat zusammen mit einem Klezmer-Ensemble ein literarisch-musikalisches Programm gemacht. Wie gesagt, Hommage an Else Lasker-Schüler. Nina Hoger wird eben Texte lesen, Lyrik und Prosa, und sie wird begleitet von diesem Klezmer-Ensemble, das nennt sich Ensemble Neusten. Und dieses Ensemble spielt jetzt nicht die ganz klassische Klezmer-Musik, sondern die haben das mit eigenen Improvisationen, mit Elementen aus Jazz und Klassik ergänzt. Also es ist so ein etwas weiterer Begriff der Klezmer-Musik. Also es wird bestimmt ein ganz, ganz toller Abend.
Mehr als eine Lesung eigentlich.
Das ist auf jeden Fall mehr als eine Lesung. Es ist wirklich aufeinander abgestimmt. Es hat eine eigene Dramaturgie, dass sich eben Texte und Musik dann ergänzen und gegenseitig spiegeln und reflektieren.
Also am 20. Uhr geht es los im Theater im Großen Haus. Wer noch nie in diesem schönen Haus war, sollte da die Gelegenheit vielleicht mal nutzen. Ist es im großen Saal?
Also,
Das ist hervorragende Akustik. Wer sich die ganzen Termine jetzt nicht merken kann, kann auf herbstlese.de das natürlich alles nochmal nachlesen. Was sind denn so die nächsten Termine noch, die wir besprechen könnten? Ich nehme an, dass Harry Rowohlt ein Selbstläufer ist und auch schon ausverkauft ist, oder?
Der ist noch nicht ausverkauft, also auch da gibt es noch Restkarten. Das ist dann am 23. März, wobei Harry Rowohlt jetzt an diesem Abend kein Soloprogramm absolviert, sondern er kommt zusammen mit dem Autor Frank Schulz. Es geht nämlich um den neuen Roman von Frank Schulz. Und Onno Fietz und der Irre vom Kiez ist der schon etwas schräge Titel dieses Romans. Frank Schulz ist ein Autor, ja, der literarischen Groteske, und er hat also einen sehr schrägen Thriller geschrieben, sein erster Thriller, der also aber wirklich total gegen den Strich gebürstet ist. Und Harry Rowohlt gehört zu den entschiedensten Fans von Frank Schulz und hat sich eben bereit erklärt bei ein paar Lesungen, und da freut es mich natürlich sehr, dass Erfurt bei diesen wenigen Terminen dabei sein wird, wo eben Harry Rowohlt seinen Lieblingsautor Frank Schulz begleitet und die beiden werden im Wechsel dann lesen.
Im Wechsel lesen sie also.
Ja. Das ist ja also insofern kein Soloabend, Harry Rowohlt, aber eben Harry Rowohlt zusammen mit Frank Schulz.
Ja, dann ist sozusagen die Nachrichtensprecherin Wiebke Bruns, ja mehr als eine Nachricht, ist ja eigentlich eine super Journalistin, am 26.03. Das ist doch möglicherweise auch ein Selbstläufer, oder?
Das läuft gut. Wir hatten da nur, das kann ich jetzt gerne hier nochmal das Forum nutzen, um auch diesen 26.03. nochmal zu kommunizieren. Da bin ich Ihnen dankbar für, weil eigentlich sollte sie am 8.03. schon da sein und sie war da aber kurzfristig verhindert. Das heißt, wir hatten ein kleines terminliches Tohuwabohu, das wir dann lösen konnten und wir sind jetzt auf den 26.03. Auch da gibt es noch Karten, aber das läuft in der Tat gut, weil sie ist einfach sehr bekannt. Sie ist ja eine sehr gestandene und sehr gute Journalistin, die lange für den Stern gearbeitet hat als Auslandskorrespondentin. Aber viele kennen sie natürlich auch als Buchautorin. Sie hat ja dieses fantastische Buch über ihren Vater, Meines Vaters Land, geschrieben vor ein paar Jahren. Da war sie auch übrigens in Erfurt bei der Herbstlese mit dabei. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant ist, mit ihr auch ins Gespräch zu kommen. Gibt es denn sowas auch, so Publikumsgespräch, dass sie nach der Lesung auch noch Fragen beantwortet? Oder wie ist das so geplant, gerade bei ihr?
Bei ihr wird es auf jeden Fall so sein. Wir haben bei ihr auch einen extra Moderator. Das ist der Andreas Postel. Das ist der Leiter hier vom ZDF-Landesstudio Thüringen. Da schließt sich natürlich so ein bisschen der Kreis zum ZDF. Also Wiebke Bruns war ja bei den Anfängen des ZDF dabei, als das ZDF aufgebaut wurde und dann eben die Legende, die erste weibliche Nachrichtensprecherin überhaupt im Fernsehen. Dann hat sie aber dem ZDF ja Ade gesagt und ist dann eben zum Stern gegangen. Aber das ist jetzt eine ganz schöne Sache, dass Andreas Postel da bereit
das lässt
war,
sich nicht
da
nehmen, ne?
zu
also
moderieren.
Die,
ja, genau,
Legende,
ne?
da zu moderieren. Also nochmal der neue Termin am 26.03. im Kollegium Maius. Das ist ja auch neu gemacht, also auch mal ein Grund, sich das hervorragende Gebäude anzuschauen. 20 Uhr geht's los, Wiebke Bruns, Nachrichten Zeit und da ist, wenn ein Moderator dabei ist, dann auch nochmal sicher interessant, die Nachfragen zu hören.
Genau, aber das Publikum ist natürlich da dann auch gerne eingeladen, Fragen zu stellen. Also das Gespräch zwischen Postel und Bruns wird dann natürlich auch zum Publikum und für das Publikum geöffnet, ja.
Landolf Scherzer, er kommt am 19.03., das ist ja bald, er wird auch eine reine Lesung machen?
Das wird eine Lesung sein, die allerdings ausverkauft ist. Also da können wir nicht mehr
drüber reden.
Können wir noch drüber reden, aber wir können keine Karten mehr anbieten.
Wie ist das? Also, weil Herr Jürgen hat immer gesagt, ja, wenn man es unbedingt will, Restkarten gibt es manchmal noch und vielleicht können wir noch mal einen Stuhl reinstellen. Wie ist das derzeit?
Das kann man natürlich immer so machen, aber in der Bibliothek sind einfach die Plätze sehr begrenzt. Ja,
okay.
Und da gibt es dann aus, was weiß ich, feuertechnischen oder sonstigen Gründen. Und wir haben jetzt auch schon eine lange Warteliste für Landolf Scherzer und es werden natürlich immer mal auch Karten zurückgegeben, die wir dann wieder neu verkaufen können. Aber ich würde mir jetzt in dem Falle da wirklich keine großen Chancen mehr machen, muss ich offen sagen, weil die Bibliothek jetzt einfach von der Kapazität her begrenzt ist, ja.
Machen wir weiter bei den Sachen. Na gut, Egon Bahn, Peter Ensikat.
Das ist auch ausverkauft.
Das
ist natürlich der große alte Mann der Sozialdemokratie, der ja jetzt, ich glaube, jetzt am nächsten Sonntag 90 Jahre alt wird. Das ist natürlich toll, den nochmal erleben zu können, zusammen mit Peter Ensikat. Aber da sind wir in der Tat ausverkauft, ja.
Und bei einer Medienfrau, die mich ja immer beeindruckt hat durch DT64, Marion Brasch. Also ich natürlich als Radiomann und die Wenderadiofrau. Das ist nämlich auch noch nicht ausverkauft, oder?
Das ist noch nicht ausverkauft, wobei da der Kartenverkauf auch gut läuft, aber da kann man wirklich noch welche bekommen und das würde ich auch sehr empfehlen, weil das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Das ist ja ihr Romandebüt, das erste Mal, dass sie ein Buch veröffentlicht hat. Es ist ein autobiografischer Roman. Sie erzählt da über ihr eigenes Aufwachsen in einer sehr prominenten, aber auch sehr schwierigen Familie. Sie war das Nesthäkchen, die kleine Schwester mit den drei großen Brüdern, die alle revoltiert haben, die alle etwas gemacht haben, politische Ziele hatten, sonst wie ehrgeizig waren und sich eben vor allem gegen diese Vettergeneration empört haben. Und sie hatte eher so die Rolle des Ausgleichs und versucht zu vermitteln zwischen den Eltern und den Söhnen und brauchte also recht lange so eine eigene Linie und einen eigenen Weg zu finden. Und das beschreibt sie sehr, sehr anschaulich und berührend in diesem Roman.
Geht es da um DDR-Geschichte oder ist es eigentlich ein Familienroman? Wie kann man das einordnen?
Na, es ist beides. Das lässt sich da ja nicht voneinander trennen bei der Familie. Also der Vater Horst Brasch war ja stellvertretender Kulturminister in der DDR einige Zeit und hatte dann unter anderem wegen der Aufmüpfigkeit der Söhne, vor allem wegen Thomas Brasch, der ja dann auch der bekannteste dieser drei Söhne war als Autor, als Dramatiker, hatte dann der Vater auch Probleme bekommen und wurde in die Provinz verbannt. Ja. Und diese Debatten innerhalb der Familie waren natürlich immer auch politische Debatten, das ging gar nicht anders. Ja. Und der Titel des Buches, Ab jetzt ist Ruhe, das ist eigentlich ein Zitat der Mutter. Die Mutter hat immer dann abends zu den Kindern gesagt, ab jetzt ist Ruhe und dann sollte wirklich Schlafenszeit sein. Aber das ist natürlich wie eine Metapher, dass irgendwann auch diese Diskussion, die der Vater schon auch wohl gewollt hat, aber er konnte sie immer nur bis zu einem bestimmten Punkt führen und dann war, ab jetzt ist Ruhe, dann gab es eben nichts mehr. Dann hat er die Linie verteidigt, die Parteilinie verteidigt und konnte nicht mehr auf die Söhne eingehen.
Ja. Ja. Und das war ja in vielen Familien so, dass es immer Diskussionen gab und die Kinder rebelliert haben. Und naja, also Marion Brasch bin ich sehr gespannt, denn ist ja eine tolle, zumindest eine tolle Radiofrau, ja. War das oder ist es?
Und ist auch eine tolle Autorin,
ja,
wirklich.
Und das
lohnt
ist ja,
sich
die,
zu lesen.
Sie
ja.
können den empfehlen, den Roman.
Ja, unbedingt, ja.
Ab jetzt ist Ruhe von Marion Brasch und sie ist in Erfurt am 11. April, am 11.04. 20 Uhr im Café Nerli in der Marktstraße und da sitzen sie ja auch. Das ist
genau,
ja, ihr, also die Zentrale der Erfurter Herbstlese, haben sie eigentlich Glück gehabt, weil das ist total zentral und alles wunderbar, fußläufig und parat zu erreichen.
Ja, das ist wunderbar, vor allem wenn man das mit Berlin vergleicht. Ich bin ja immer wieder positiv erstaunt, wie kurz hier die Wege sind und ich bin in der Regel zu früh, so war ich ja heute hier auch zu früh, ja. Weil ich einfach noch nicht richtig einschätzen kann, dass hier alles so nah ist.
Die Wege sind kurz, das ja. ist gut. Ja. Aber vermissen Sie trotzdem Berlin, weil da ist ja, also kulturell ist ja nicht zu vergleichen. Andererseits sind die Städte auch überhaupt nicht zu vergleichen, oder?
Das fragen mich ja jetzt viele, ob ich nicht Berlin vermisse und da ist jetzt auch wirklich immer meine Antwort, nachdem ich ein bisschen hier in Erfurt jetzt bin, dass man es nicht vergleichen kann. Das ist einfach ja Äpfel und Birnen miteinander zu vergleichen, das geht nicht. Und Erfurt, finde ich, bietet für die Größe der Stadt wirklich ein ziemlich reiches Kulturleben, das, was ich bislang so mitbekomme. Ja.
Zur Beruhigung könnte man ja sagen, ja, wenn man in Berlin wohnt, kann man auch nicht die ganze Kultur genießen. Viele bleiben dann gerade in kalten Monaten in ihrem Kiez und können das tolle Angebot Berlins gar nicht nutzen.
Das ist ja immer so der Effekt von den großen Städten. Man wohnt da und denkt, ja, da ist die tolle Ausstellung, ja, da ist die tolle Theateraufführung. Das kann ich ja alles noch sehen. Und dann verschiebt man es so lange, bis dann eben die Ausstellung doch zu Ende ist und man sie nicht mehr sehen kann. Also das ist ein Riesenangebot, was man aber in der Fülle ja doch letztlich nicht nutzt. Ja. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so weit nach Berlin. Man kann ja ab und zu mal hinfahren übers Wochenende. Und ich habe da natürlich auch noch Freunde und Bekannte, einfach aus der Zeit im Verlag, auch Kollegen, mit denen ich mich immer noch austausche. Und das kann man ja machen.
Schwupps geht ja schnell, 2,5 Stunden jetzt für den Zug. Das ist ja eigentlich im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren eine tolle Verbindung.
Ja.
Kommen wir nochmal zum oder abschließend zum Programm der Frühlingslese. Haben wir was vergessen? Einen Termin und einen Autoren und Autorin, die Ihnen nochmal am Herzen liegt?
Na, was mir noch am Herzen liegt, ist unser Karl-May-Abend am 30. März. Das ist
Karl-May-Abend?
Karl-May-Abend, ja. Und direkt am 30. März, das ist nämlich direkt der 100. Todestag von Karl May, was sicher auch im Vorfeld dann jetzt nochmal durch die Feuilletons und durch die Zeitungen gehen wird. Das ist ein Autorenpaar, Rolf Bernhard Essig und Gudrun Schuri. Die haben auch ein sehr schönes Taschenbuch über Karl May, ein Sammelsurium zusammengestellt, also von A bis Z alles, was man schon immer über Karl May wissen wollte, aber sich nicht zu fragen traute. Das kann man da erfahren. Und die beiden machen ein, ja, wenn man es salopp sagen will, ein buntes Programm über Karl May. Wirklich auch Facetten von Karl May werden da beleuchtet, die man bislang eben nicht kennt. Zum Beispiel die kriminelle Karriere von Karl May. Er war ja öfter im Gefängnis. Karl May als Komponist. Also es geht nicht nur um diesen tollen Erzähler und Phantasten und Fabulierer aus Sachsen, sondern um andere Aspekte, die wie gesagt nicht so bekannt sind beim Publikum, auch wenn man die Bücher kennt. Auch um die Rezeptionsgeschichte der Bücher wird es natürlich gehen. Also das ist ein Abend, auf den ich mich auch sehr freue und wo gerne noch Publikum kommen kann.
Das heißt, es ist ein Buch über Kamal, über die Geschichte, es ist ja nicht keine Lesung von Kamal-Büchern.
Nein, es geht wirklich über Karl May. Sie werden auch Bilddokumente zeigen und einige Mitglieder des Augustiner Vokalkreises werden auftreten und das Ave Maria singen.
Das sagen Sie so nebenbei, das ist doch
auch... Ja, das sage ich jetzt auch noch, genau. Und zwar das Ave Maria in Text und Komposition von Karl May.
Also auch keine
also
reine Lesung?
Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, die vielfältig sein wird und die noch vieles über Karl May verraten wird.
Alles oder zumindest fast alles über Karl May am 30. März, 20 Uhr in der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz im Rahmen der Frühlingslese 2012. Alles über Karl May. Und wir können natürlich jetzt nicht alles erklären, alle Termine besprechen, aber auf herbstlese.de ist alles nochmal nachzulesen. Haben wir noch was vergessen?
Nein, ich glaube nicht. Also.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit in Erfurt. Schön, dass Sie da sind, dass Sie bei uns sind und die Herbstlese weiter betreuen oder die Frühlingslese. Ist mal schwer zu erklären, oder? Also sagt man, der Herbstleseverein macht ja nicht nur Herbstlese, sondern auch Frühlingslese. Im Grunde gibt es ja rund ums Jahr Veranstaltungen.
Genau, Träger ist eben der Verein Erfurter Herbstlese und es gibt eben das große Festival im Herbst, die Erfurter Herbstlese, und ich sage immer so, im Moment ist es halt noch die kleine Schwester, die Frühlingslese, und die findet im Frühjahr statt. Und übers Jahr gibt es ja auch immer noch die TA-Cafés, die auch vom Verein Erfurter Herbstlese organisatorisch und von der Konzeption her betreut werden. Also wir versuchen das ganze Jahr über eigentlich präsent zu sein und etwas zu bieten. Ja.
Frau Rettig, eine schöne Zeit in Erfurt. Wir hören uns, also wenn es wieder eine Veranstaltung gibt, auf jeden Fall wieder. Wenn das Programm für die Herbstlese steht, würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie wieder vorbeikommen würden.
Ja.
Und ein gutes Ankommen.
Dankeschön.
Und genießen Sie den Frühling in Erfurt.
Dankeschön. Ja.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.